SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Der mutmaßlich islamistisch motivierte Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin beschäftigt weiter die Politik. Der erschossene Tatverdächtige Abdul B. war den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt. Deshalb plant Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein Sicherheitspaket gegen Gefährder. In den ARD-Tagesthemen sagte der CSU-Politiker, das Vorgehen gegen so eingestufte Menschen solle verschärft werden. Aus dem Hauptstadtstudio in Berlin berichtet Jan Zimmermann. Er fasst die zentralen Punkte des geplanten Pakets zusammen.
Als ersten Punkt will Innenminister Dobrindt das Jugendstrafrecht ändern. Es brauche hier Regeln, dass Gefährder nicht nach diesem Recht behandelt werden und schon gar nicht auf Bewährung in Freiheit kommen, so der CSU-Politiker im Interview mit den ARD-Tagesthemen. Als zweiten Punkt plädiert Dobrindt für einen verstärkten Einsatz elektronischer Fußfesseln. Es gehe darum, die Bewegungsfreiheit von Gefährdern einzuschränken. Als dritten Baustein fordert der Innenminister bundesweit einheitliche Regeln für eine Präventivhaft. Das sei aus seiner Sicht zwingend notwendig, um Gefährder schneller aus dem Verkehr zu ziehen.
Nach dem Anschlag rückt also die Prävention in den Vordergrund. Das Bundeskriminalamt nämlich stuft zurzeit 410 Menschen in Deutschland als islamistische Gefährder ein. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus der Nachrichtenredaktion Marc Geißler.
Neben den islamistischen Gefährdern gibt es aktuell auch 65 eingestufte Personen aus dem Bereich Rechtsextremismus und 17 aus dem Bereich Linksextremismus. Das BKA betont aber auch, die Zahl der Gefährder allein sagt nichts darüber aus, wie groß die tatsächliche Gefahr eines Anschlags ist. Als Gefährder gelten Personen, denen die Sicherheitsbehörden schwere Straftaten wie einen Anschlag zutrauen. Dabei ist die Einstufung erst einmal nur eine reine Gefahrenbewertung. Entscheidend sind dabei Hinweise aus bisherigen Ermittlungen, bestehende mögliche Kontakte oder frühere Aktivitäten.
Die Diskussion über Gefährder ist das eine, die Trauer über den Angriff auf den Berliner CSD das andere, was die Menschen weiterhin beschäftigt. So hat es am Abend in mehreren Städten in Baden-Württemberg Gedenkveranstaltungen gegeben, etwa in Mannheim, Ulm, Reutlingen und auch in Karlsruhe. Dort kamen rund 500 Menschen zusammen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Aus Karlsruhe berichtet SWR-Reporterin Cornelia Stenhul.
Mit Regenbogenflaggen, Kerzen und kurzen Ansprachen gedachten die Menschen der Opfer beim Berliner CSD. Carsten Krämer, Vorstandsvorsitzender des CSD Karlsruhe, sagte, wenn so ein Ort angegriffen werde, dann betreffe das nicht nur die Menschen in Berlin, sondern alle. Zugleich warnte Krämer vor neuen Frontstellungen. Es brauche keine neuen Feindbilder, keinen Hass. Bei dem Angriff am Samstagabend im Berliner Tiergarten starb nach bisherigen Angaben eine Person, zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt.
Auch in Rheinland-Pfalz gab es in verschiedenen Städten gestern Solidaritätsveranstaltungen. Und heute Abend ist unter anderem um 19 Uhr in Trier eine Mahnwache im Palastgarten geplant. Der Fachkräftemangel in Deutschland könnte sich nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft weiter verschärfen. Die Rheinische Post berichtet über eine entsprechende Studie des arbeitgebernahen Instituts. Die Einzelheiten von Andreas Herrler.
Der Grund liegt in neuen Entwicklungen bei der Migration. So kommen deutlich weniger Menschen nach Deutschland, zugleich verlassen mehr Menschen das Land. Die Nettozuwanderung, also Zuwanderung minus Abwanderung, ist laut der Studie innerhalb von 2 Jahren von 663.000 auf 235.000 Menschen gesunken. Es gäbe weniger Asylanträge und mehr Menschen aus osteuropäischen EU-Staaten zögen wieder in ihre Heimat. Außerdem verließen mehr Deutsche das Land. Das IW warnt, sollte die Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte zunehmen, könne das die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft schwächen.
Dutzende US-Technologieunternehmen haben eine Sicherheitsallianz gegründet, darunter IBM, Nvidia und Microsoft. Hintergrund ist ein Hackerangriff, ausgeführt von einer künstlichen Intelligenz. Die Firmen wollen KI-Modelle entwickeln und frei zugänglich machen, die Cyberangriffe erkennen und abwehren können. Aus Los Angeles berichtet unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Dabei geht es unter anderem um gemeinsame Standards für die Absicherung von KI-Agenten, sogenannte Sandbox-Testumgebungen und um definierte Protokollstrukturen, um Handlungen von KI-Agenten genau nachvollziehen zu können. Knapp 40 Unternehmen sind Gründungsmitglieder der Initiative. Nicht dazu gehören bislang allerdings die renommiertesten KI-Entwickler OpenAI, Google und Anthropic. Die Trainingsergebnisse ihrer Modelle sind nicht öffentlich zugänglich.
Heute wird die Genfer Flüchtlingskonvention 75 Jahre alt. 75 Prominente aus aller Welt, darunter Schauspielerinnen wie Angelina Jolie und Cate Blanchett, aber auch Wissenschaftler, Sportler oder Friedensnobelpreisträger erklären deshalb feierlich: Wir stehen zum Versprechen der Flüchtlingskonvention. Aus Genf, Katrin Hondl.
Es lautet: Menschen, die vor Verfolgung fliehen müssen, haben Anspruch auf Schutz in einem anderen Land. Nicht aus Wohltätigkeit, sondern aufgrund eines völkerrechtlich verbrieften Rechts. Das galt zunächst nur für die europäischen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1967 für alle, überall auf der Welt. Das Recht auf Schutz ist universell. 149 Staaten sind der Konvention beigetreten. Aber zum 75. Jubiläum gibt es nach Ansicht von Menschenrechtsorganisationen und Rechtsexperten wenig zu feiern. Denn viele Staaten, so die Kritik, schwächten mit restriktiven Asylgesetzen die völkerrechtlichen Normen. Und das UNHCR, das für die Einhaltung und Überwachung der Flüchtlingskonvention zuständig ist, steht vor dem finanziellen Kollaps, weil immer mehr Staaten, allen voran die USA, aber auch Deutschland, ihre Beiträge kürzen.
Ein halbes Jahr nach dem Start der ersten Polizei-Influencerin in Rheinland-Pfalz zieht die Behörde eine positive Zwischenbilanz. Die 19-jährige Influencerin aus Speyer hat jetzt mehr als 18.000 Follower. SWR-Redakteurin Katrin Illich berichtet.
Die Beiträge, die Kommissaranwärterin Laila Ziegler auf dem TikTok-Account hochlädt, drehen sich um ihr Studium an der Polizeihochschule. Und dabei geht's durchaus handfest zur Sache, zum Beispiel mit einem Schlagstocktraining. Mehr als 3 Millionen Mal sind ihre Beiträge schon aufgerufen worden und mehr als 250.000 Likes hat es dafür gegeben. In Zukunft ist geplant, die Follower noch stärker mit einzubinden, zum Beispiel mit Frage-Antwort-Formaten. Durch die Polizei-Influencerin sollen mehr junge Menschen für die Polizei gewonnen werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute mit viel Sonnenschein. Einzelne Quellwolken bilden sich am ehesten über den Mittelgebirgen. Die Höchsttemperaturen 26 bis 33 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Heißer Sommer 2026. Die extrem hohen Temperaturen, die wir mit nur kurzen Unterbrechungen seit Juni haben, sind ein Stresstest für uns alle. Hitze und Arbeit, wenn die Wirtschaft heiß läuft, das ist die SWR aktuell Serie der Woche. Denn Hitzetage sind schlecht für Unternehmen. Die Produktivität lässt nach bei 35 Grad und mehr. Das haben wir in den vergangenen Wochen erlebt. Außerdem leidet dann auch die Infrastruktur. Das betrifft Straßen, Schienen und auch die Energieversorgung. Kater Jansen aus der ARD-Klimaredaktion hat sich mit der Frage beschäftigt, wie unsere Energieversorgung hitzeresistent werden kann. Kater, in den Hitzewochen im vergangenen Monat, da gab es Stromausfälle durch beschädigte Kabel. Lässt sich das verhindern?
Schwierig. Das Problem ist, wir haben in Deutschland vergleichsweise viele Erdkabel, vor allem auf Verteilnetzebene, also da, wo der Strom dann wirklich zu den Endkunden kommt. Das ist eigentlich gut, wenn man jetzt mal an Stürme und umstürzende Bäume denkt. Aber bei Hitze sind gerade diese Erdkabel offenbar relativ anfällig. Besonders die anhaltende Hitze in Kombination mit trockenem Boden ist problematisch, setzt mechanisch dem Kabel zu, einfach weil sich im Boden was bewegt und die Kabel werden geschoben und gezogen und irgendwann geht dann die Isolierung kaputt. Teilweise gibt es auch Leckagen an Kabeln, die so eine Ölisolierung haben. Auch das kann dann zu Ausfällen führen. Aber die Netzbetreiber sehen das Problem und tauschen entsprechend Kabel aus, verlegen sie in einem Sandbett, dass die Hitze so ein bisschen puffert. Also die sind da dran.
Hitze hat auch Auswirkungen auf Solaranlagen. Die sind bei extrem hohen Temperaturen nämlich weniger leistungsfähig. Wie problematisch ist das?
Das ist bislang verschmerzbar. In der Praxis sprechen viele Hersteller so von 20 bis 25 Grad als Idealtemperatur für eine Solaranlage. Und bei einer Hitzewelle, da wird es dann eben so viel heißer, dass der Wirkungsgrad der Zellen spürbar abnimmt. Pro zusätzlichem Grad Celsius um 0,3 bis 0,4%. Aber die Hitze ist am Ende nur einer von mehreren Faktoren, die sich auf die Produktion auswirken können. Entscheidend sind auch der Einfallswinkel der Sonne und die Sonnenstunden pro Tag. Und das beides ist im Sommer, wenn es heiß ist, entsprechend gut und gleicht dann die Verluste durch die Hitze weitestgehend aus.
Das heißt, bei Solaranlagen gibt es keinen Verbesserungsbedarf?
Naja, zukünftig kann das schon ein Aspekt sein, den man sich in der Forschung und Entwicklung nochmal genauer anschaut. Aber im Moment ist dieser Effekt sogar netzdienlich, denn er puffert so ein bisschen die Mittagsspitzen der PV-Erzeugung ab. Also die Zeiten, wo wir sonst an den sonnigen Sommertagen extrem viel Solarstrom auf einmal im Netz haben. Aktuell können wir den ja noch nicht so optimal speichern oder verteilen. Naja, und das heißt dann im Zweifel, dass Anlagen abgeregelt werden müssen, weil das Netz den Strom gar nicht brauchen kann. Das ist aufwendig und teuer und entsprechend ist es dann ganz praktisch, wenn die Anlagen nicht mit maximaler Leistung arbeiten können.
Wenn man auf die vergangenen heißen Sommerwochen schaut, dann wurde da ja gut Solarstrom produziert, aber die Windkraft ausgebremst. Ginge das auch anders?
Aktuell kaum, denn wir haben einen Effekt gesehen, der manchmal auftreten kann, wenn eine Hitzewelle nicht nur Hitze, sondern auch wenig Wind mitbringt. Das passiert auch zu anderen Jahreszeiten manchmal, dass es so windtechnisch ruhige Wetterlagen gibt. Und die sind natürlich ungünstig für die Erzeugung. Aber auch das ist gerade kein großes Problem, eben weil die Solaranlagen das ausgleichen. Trotzdem beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den Windgeschwindigkeiten und der Frage, ob und wie die sich im Klimawandel verändern und wie man eben auch bei schwacheren Winden mehr Ertrag erzielen kann.
Nun ist der Klimawandel im vollen Gang, das merken wir in diesem Hitzesommer ganz besonders. Wie viel Zeit und Geld wird es also kosten, die Energieversorgung hitzebeständig zu machen?
Naja, exakt lässt sich das kaum beziffern, denn es hängt von etlichen Faktoren ab. Günstiger und schneller lässt sich dieser klimagerechte Umbau der Energiesysteme auf jeden Fall schaffen, wenn die Energiewende zu Ende gebracht wird und wir eine Energieversorgung haben, die auf Erneuerbaren basiert, die Speicher nutzt, Strom flexibel zu den Uhrzeiten nutzt, wo er auch verfügbar ist und wenn wir Erzeugung und Verbrauch oft auch räumlich noch näher zusammenbringen. Politisch werden die Weichen gerade aber von Wirtschaftsministerin Reiche mit Netzpaket und EEG-Reform eher in eine andere Richtung gestellt. Trotzdem, am Ende hat der Klimawandel eben doch erhebliche Auswirkungen auf unsere Energieversorgung und es ist höchste Zeit, dass die Systeme entsprechend angepasst werden und wir Energie klimafreundlich erzeugen.
Katha Jansen aus der ARD-Klimaredaktion über die Energieversorgung im Hitzestress. Sommer und Arbeit, wenn die Wirtschaft heiß läuft, das ist die SWR-Aktuell-Serie der Woche. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Hans-Jürgen Völz vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft darüber, wie Hitze ein Geschäftsmodell sein kann, also welche Unternehmen von den hohen Temperaturen wirtschaftlich profitieren.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die baden-württembergische grün-schwarze Landesregierung will in der letzten Kabinettssitzung vor der Sommerpause das sogenannte Effizienzgesetz auf den Weg bringen. Um Bürokratie abzubauen, sollen bis Ende 2027 alle Berichtspflichten und Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten aus dem Landesrecht gestrichen werden, außer es wird nachgewiesen, dass sie weiter benötigt werden. Knut Bauer.
Das Gesetz könne die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts verbessern, heißt es im Entwurf, der dem SWR vorliegt. Damit würden Versandkosten und Arbeitskraft gespart, aber auch Ressourcen wie Papier oder Treibstoff. Grünen-Fraktionschef Schwarz spricht von einer hohen dreistelligen Zahl von Berichtspflichten im Landesrecht, die Unternehmen und Bürger belasten und die nun wegfallen können. Weitere Vorschläge zum Bürokratieabbau soll der Tübinger Oberbürgermeister Palmer als unabhängiger Rat für Staatsmodernisierung machen.
In der Bundespolitik hat die Sommerpause bereits begonnen. Davon ist jedoch wenig zu spüren, denn das Bundeskabinett wurde personell gerade umgebildet. Während die Debatte darüber weitergeht, fliegt Bundeskanzler Friedrich Merz heute zu einem Besuch nach Irland, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Katrin Aue.
Auf dem Programm steht unter anderem die laufende Diskussion über den nächsten 7-Jahres-Haushalt der Europäischen Union. Die EU-Kommission hatte einen Haushaltsplan für 2028 bis 2034 in Höhe von rund 2 Billionen Euro vorgelegt. Aber Deutschland und andere Länder wollen ihn reduzieren. Sie plädieren dafür, dass die Europäische Union weniger Geld ausgeben darf. Der irische Regierungschef hat die Aufgabe, bis Ende des Jahres einen fertig verhandelten Budgetplan vorzustellen. Außerdem geht es bei dem Besuch des Kanzlers um europäische Wettbewerbsfähigkeit und die Fortschritte bei der EU-Erweiterung.
In der Außenpolitik stehen heute wichtige Termine in Washington an. US-Präsident Donald Trump empfängt sowohl den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als auch den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu im Weißen Haus. Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump wird sich zuerst mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen. Es dürfte dabei auch um eine neue Initiative gehen, um eine Waffenstillstandsverhandlung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder in Gang zu bringen. Trump empfängt außerdem Benjamin Netanyahu im Weißen Haus. Der israelische Regierungschef wird die Gelegenheit nutzen wollen, Israels Ziele mit Blick auf Iran zu unterstreichen. Anders als für Trump dürfte für Netanyahu zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht die Beendigung des Krieges gehören.
Der Bundesgerichtshof verhandelt heute darüber, ob Banken ihren Kunden die Gebühren für Riester-Bausparverträge in Rechnung stellen dürfen. Ein Urteil könnte bereits am Nachmittag fallen. Antonetta Stefani.
Riester-Bausparverträge oder Riester-Renten geraten immer wieder in die Kritik. Zu hohe Verwaltungs- oder Kontogebühren, fehlende Flexibilität, komplizierte Regelungen und hohe Steuern. Dagegen kämpft der Verbraucherzentrale Bundesverband. Er klagt wegen Kontoführungs- und Verwaltungsgebühren, die die Landesbank Hessen-Thüringen von ihren Riester-Bausparern erhebt. Es geht um 15 bzw. 24 Euro im Jahr. Die Verbraucherschützer meinen, dass die Verwaltung der Sparverträge und Konten Sache der Bank sei.
Bekommt Konstanz ein Fahrradparkhaus für 8 Millionen Euro oder nicht? Darüber wollte der Gemeinderat bereits Mitte Juni endgültig entscheiden. Doch daraus wurde nichts, denn die Fraktionen von CDU, Freien Wählern und FDP stellten einen Antrag auf einen Bürgerentscheid. Darüber stimmen die Konstanzer Gemeinderäte heute ab. Tina Löschner.
Angesichts leerer Kassen der Stadt hat das geplante Fahrradparkhaus am Konstanzer Bahnhof auch viele Gegner, obwohl Land und Bund den Bau mit rund 5 Millionen Euro fördern würden. Und obwohl es in den vergangenen 5 Jahren bereits mehrfach öffentlich beraten und seitens des zuständigen Ausschusses befürwortet wurde. Oberbürgermeister Uli Burchardt, selbst auch Befürworter des Projekts, geht davon aus, dass die Konstanzer Räte heute mehrheitlich für den Bürgerentscheid stimmen. Ein solcher könnte ihm zufolge dann Ende November stattfinden.
Die Stadt Mannheim will sich mit einem erweiterten Hitzeaktionsplan gegen Extremhitze wappnen. Das soll der Mannheimer Gemeinderat heute auf den Weg bringen. Danilo Quarta.
Der neue Plan sieht unter anderem Checklisten für Verantwortliche von Kitas, Schulen oder Pflegeheimen vor. Auf den Listen steht, welche Schutzmaßnahmen wann getroffen werden müssen. Außerdem sollen besonders gefährdete Gruppen wie Menschen über 65 Jahren oder solche mit Vorerkrankungen geschützt werden. Unter anderem durch Aufklärung und Prävention. Die Mehrheit des Umweltausschusses hatte den Plan bereits vor 1,5 Wochen befürwortet. Verschiedene Fraktionen geht er aber nicht weit genug. So fordern unter anderem FDP, AfD und Mannheimer Liste die Installation von Klimaanlagen vor allem in Pflegeheimen, Schulen und Kitas.
Der Taxifahrer, der in Mannheim am Rosenmontag 2025 einen Amokfahrer gestoppt hat, erhält heute die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Innenminister Manuel Hagel wird sie ihm in Mannheim überreichen. Martina Senghas.
Der Taxifahrer Muhammad Afzal hat den Amokfahrer gestoppt, indem er dessen Auto mit seinem Taxi blockierte. Damit habe er größten Mut bewiesen und mit seinem selbstlosen Einsatz ein noch größeres Blutbad verhindert, sagte Innenminister Hagel im Vorfeld der Ehrung heute. Afzal habe sich selbst in Gefahr gebracht, um andere zu retten. Die Rettungsmedaille des Landes wird an Menschen verliehen, die unter Gefahr für das eigene Leben andere aus Lebensgefahr gerettet haben. Bei der Amokfahrt am 3. März 2025 in der Mannheimer Fußgängerzone wurden 2 Menschen getötet und 14 weitere verletzt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Regierungsumbildung in der Bundespolitik bringt Schwung in viele Terminkalender. Manche hatten sich eigentlich auf den Sommerurlaub gefreut, müssen jetzt aber ihr neues Amt antreten, sich dort einarbeiten. Andere haben dagegen plötzlich mehr Zeit, weiß Andreas Fischer.
Keine Termine und leicht einen stehen, rappt die Berliner Hip-Hop-Gruppe KIZ. Definition von Glück heißt der Song, in dem die Zeile vorkommt. Wenn das stimmt, dann gehört Patrick Schnieder jetzt trotz seiner Entlassung zu den glücklicheren Menschen im Berliner Regierungsviertel. Zumindest einen Teil von Keine Termine und leicht einen stehen kann er nämlich jetzt genießen. Eigentlich hätte er heute in der Lausitz auf einem Zukunftskongress zu Nutzfahrzeugen sprechen sollen. Aber was soll ein Verkehrsminister, der morgen offiziell seine Entlassungsurkunde bekommt, noch über die Zukunft von Nutzfahrzeugen erzählen? Deswegen vertritt eine Staatssekretärin heute den scheidenden Ministeriumschef. Und der kann sich Gedanken machen, was er mit der zurückgewonnenen Zeit machen will.
Vielleicht nochmal zurück nach Island, wo Kanzler Merz ihm mit dem Rausschmiss die Urlaubsstimmung wohl ziemlich kaputt gemacht hat. Nina Wagen hat auf jeden Fall keine Zeit, über so etwas nachzudenken. Keine Termine, im Gegenteil. Heute fährt sie nochmal als Bundesgesundheitsministerin nach Sachsen-Anhalt und informiert sich über Innovationen in der Gesundheitswirtschaft. Ab morgen ist sie dann Kanzleramtschefin. Der Terminkalender wird weiter von morgens bis nachts voll sein. Bleibt ihr also noch der zweite Teil der Definition von Glück, immer leicht einen stehen. In der heutigen Politik leider auch keine gute Idee mehr, vor allem nicht für eine ehemalige Gesundheitsministerin.
Anmerkung von Andreas Fischer.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.